Wie stellt man bei einem Rechtsstreit wieder Gerechtigkeit her? Das ist gar nicht so einfach, weil das kulturell geprägt ist. Erleben kann man das in ganz spannender Weise zum Beispiel als Eltern. Wenn die eigenen Kinder sich in irgendeiner Form gestritten, vergangen haben oder geschädigt worden sind von anderen Kindern und man geht zu den deren Eltern und dann stellt man fest, dass die Vorstellung davon, was richtig und gut ist, was angemessen ist, da sehr weit auseinanderklaffen. Ich kann mich an meine Schulzeit erinnern, da hatte ich einen Kumpel, die waren 5 Kinder zu Hause, davon 4 Jungs, und diese 4 Jungs waren alle enorm jähzornig. Also eigentlich war die ganze Familie enorm jähzornig. Und wenn die sich gestritten haben, dann haben die sich echt jedes Mal blutig geprügelt. Und die Mutter hatte mittlerweile gelernt, dass es absolut keinen Sinn macht, dazwischen zu gehen und Frieden zu stiften. Die ist einfach unten geblieben, und wenn die sich da oben in den Kinderzimmern geprügelt haben, dann haben die sich halt geprügelt, und sie meinte, naja, irgendwann kommen sie runter und wollen verbunden werden, und dann klärt sich das schon. Wenn ich mir jetzt vorstelle, diese Jungs, wie die nach heutigen Maßstäben in der Schule ankommen würden oder so, die würden wahrscheinlich ja mit Ritalin vollgepumpt werden. Also was wir als gerecht oder ungerecht empfinden, was wir als einen richtigen Umgang mit Schuld empfinden, hängt ganz stark ab, sowohl von unserer individuellen Biografie und unseren eigenen Wertmaßstäben, als aber auch sozusagen von dem übergeordneten Rechte- und Gesellschaftssystem, in dem wir leben. Und es wird natürlich auch ganz, ganz stark davon geprägt, in welch einer Weltsituation wir leben und was wir persönlich als besonders wichtig oder als enorm unwichtig empfinden. Wenn man also darüber nachdenkt, was diese ganze Sache mit Jesus starb am Kreuz für unsere Schuld und wie Gott mit unserer Schuld umgeht und so, wenn man darüber nachdenken will, ist es ganz wichtig zu gucken, was für ein Verständnis ursprünglich die Israeliten eigentlich hatten von Gerechtigkeit und wie man mit Fehlverhalten umgeht. Und Die Ursprünge des israelitischen Volkes liegen im Halbnomadentum. Das heißt, du bist in Familienverbänden, bist du durch die Halbwüste gezogen. Und Familienverband meint nicht Vater, Mutter, Kind, sondern das meint eine deutlich größere Menge von Leuten. Also wer meint, Abraham ist mit seiner Frau und 5 Schafen durch die Gegend gezogen, irgendwie, das ist vollkommen daneben. Es wird berichtet, dass er allein schon über 100 hausgeborene Sklaven hatte. Also Abraham war nicht so ein alter Opa oder so, sondern das war ein Scheich oder ein Warlord, also jemand, der Macht hatte. Also wenn solche Clans durch die Gegend ziehen, die natürlich unter Umständen ihre eigenen Verständnisse haben und die immer natürlich als erstes im Blick haben, was ist für den Clan, für die Familie am wichtigsten, und viel abgeben kann man auch nicht, weil das Überleben ist hart und man hat nicht so viel an Reserve über, wie wir es in unserer wohlgepolsterten westlichen Welt haben. Was ist, wenn es irgendeinen Streitfall gegeben hat, zum Beispiel an so einem Wasserloch, und in diesem Wasserloch ist gegen Ende der Trockenheit kaum noch was drin und die einen waren an Tisch eher da als die anderen und alle wollen aber ihr Viehzeug tränken, weil sonst welche sterben, und dann kommt eine Schlägerei und da kriegt einer die Nase eingeknickt und so heftig eingeknickt, dass der locker eine Woche nicht mehr arbeiten kann. Wie geht man damit um? Wie macht man da Gerechtigkeit? Die einen sagen, oh nein, mein Gott, guck mal, der läuft mit einer schiefen Nase rum, und die anderen sagen, ja und, wir haben alle hier eine schiefe Nase, wo ist das Problem? Die einfachste Formel in so einer Situation ist Auge um Auge, Zahn um Zahn. Das heißt, dass man einfach sagt, was ist geschehen, genau das Gleiche lassen wir auch geschehen. Da braucht man nicht viel rum zu diskutieren, auch nicht über Sinn und Unsinn und sonst was, sondern das ist eindeutig. Das heißt, egal aus welcher Kultur man kommt, das ist sozusagen kulturell übergreifend und interessenübergreifend, ist das die einfachste Formel, wie man Gerechtigkeit schafft. Du hast eine Nase eingeknickt gekriegt von dem seine Nase ist noch heil, jetzt kriegt der die Nase eingeknickt und gut ist. Es ist natürlich manchmal so, dass man gar nichts davon hat. Also wenn mir jetzt die Nase eingeknickt worden ist, dann kann es sein, dass ich echt Genugtuung habe und zufrieden bin, dass der auch die Nase eingeknickt hat. Es kann auch sein, dass ich sage, da habe ich eigentlich gar nichts davon. Ich würde mir zwar wünschen, dass dem die Nase eingeknickt wird, aber viel schlimmer ist für mich und meine Familie, dass ich eine Woche nicht arbeiten kann. Das ist mein viel, viel größeres Problem. dass meine Nase krumm wird, ist gar nicht das Problem. Aber eine Woche nicht arbeiten bringt mich in eine äußerst schwierige Situation. Und von daher entstand ganz schnell auch ein Rechtssystem, in dem man anstelle von Auge um Auge, Zahn um Zahn, sagen konnte, man kann auch einen entsprechenden Gegenwert für diese Tat liefern. Gibt es zum Beispiel im Alten Testament, in den Geboten von Mose, gibt es so eine Abhandlung, wo es heißt, wenn zwei Männer in eine Schlägerei geraten und der eine haut den anderen so fertig, dass der krankenhausreif ist, mein Krankenhaus gab es nicht, aber nicht mehr arbeiten konnte, und da hat aber Hilfsmittel dazu genommen, also nicht die bloßen Hände, sondern hat da mit dem Stein irgendwie auch nicht zugeschlagen, dann ist die Strafe die, dass er die Arztkosten und den Verdienstausfall bezahlen muss. Und das kann unter Umständen viel sinnvoller sein. Das heißt also, nach diesem Verständnis, wenn es Unrecht geschehen ist, wird das eine Unrecht damit vergolten, indem dem anderen genau das Gleiche zugefügt wird, dann haben beide das Gleiche. Gab es also ganz schnell die Situation, dass man nicht sagte, nicht immer macht das wirklich Sinn, sondern manchmal kann es für das Opfer von größerem Vorteil sein, wenn es eine Ersatzleistung gibt. Wie zum Beispiel den Lohn und die Krankheitskosten zu bezahlen. Allerdings ist auch sofort klar, dass diese Person, die mir das Nasenbein geknickt hat, nicht einfach so mal mir nichts, dir nichts, mir eine Woche Lohn zahlen kann. Weil die Woche Lohn, die diese Person hat, davon müsste die Person ja auch leben können. Das heißt im Prinzip, wenn diese Genugtuung geleistet wird, wird diese Person sich an ihre Familie wenden und die gesamte Familie wird versuchen, das gemeinsam zu bezahlen, weil der Einzelne gar nicht in der Lage ist, das zu bezahlen. Das heißt, in der Erfahrung, in der Alltagserfahrung dieser Menschen ist es so, die simpelste und einfachste Formel ist, wenn etwas Schlechtes geschehen ist, muss es Vergeltung geben und die Vergeltung ist eben genau das Gleiche. Nicht mehr und nicht weniger. Aber wenn es dem Opfer nicht hilft und das Opfer nicht will, dass genau das Gleiche in Retour getan wird, dann soll es eine Entschädigung geben. Diese Entschädigung muss sich richten nach dem Schaden, der angerichtet worden ist. Und zumeist sind die Leute, die dann sozusagen diesen Schadensersatz leisten müssen, gar nicht alleine in der Lage, das zu bezahlen, sondern ihre Gesamtfamilie wird das zahlen und wird das tragen müssen. Alle anderen meiner Brüder, wenn ich welche hätte, werden dann sauer auf mich sein, weil sie sagen, wegen dir mussten wir alle diese Woche nur Brötchen essen und nichts drauf. Die Idee des jüdischen Glaubens und des Alten Testamentes ist die, dass es also dieses Rechtssystem gibt, wonach Gerechtigkeit geschehen muss und dass Gott gerecht ist. Das kommt manchmal in unseren Liedern vor. Du Gott bist groß und gerecht. Und da denken wir vielleicht so, ha ja, na gut, okay, Gott ist gerecht, klar, Logo, ich meine, was soll er sonst machen? Aber das ist ein Gedanke, der gar nicht so selbstverständlich ist. Wenn man sich die griechischen Götter anguckt oder so, die griechisch-römischen Götter, die waren nicht automatisch gerecht und ehrlich, sondern da waren einige von ganz schön hinterfotzig. Oder wenn man überlegt, wie Romulus und Remus, von denen ich glaube ich letzte Woche erzählt habe, wo ich gesagt habe, dass sie also Kinder vom Kriegsgott Mars sind. Wie ist das geschehen? Mars hat ihre Mutter vergewaltigt. Also prinzipiell in der Antike war es nicht so, dass ein Gott automatisch gerecht ist und sorgsam mit den Menschen oder seinen Untergebenen oder den Mitgöttern umgeht, sondern die waren genauso verbogen und verbiestert, wie Menschen das auch sein können. Aber im jüdischen Glauben war die Erkenntnis, Gott ist gerecht, weil Gott ein Gott aller Menschen und ein Vater aller Menschen ist. Und dementsprechend ist Gott sozusagen der Garant der Gerechtigkeit. So die oberste Hoheit der Gerechtigkeit. Und wenn immer du sozusagen in den menschlichen Situationen nicht Gerechtigkeit kriegst, kannst du dich immer noch an die oberste Instanz wenden. Und diese oberste Instanz ist nicht das Bundesverfassungsgericht, sondern in diesem Falle Gott. Als einzige allgemein anerkannte Autorität über die klaren Grenzen hinweg. Und dementsprechend entsteht diese Vorstellung, dass wenn ich Schuld auf mich lade, wenn ich Dinge falsch tue, andere Menschen schädige durch Taten, durch Worte, durch Vertragsbrüche, durch was ich auch, dass ich automatisch dann nicht nur sozusagen dem Menschen verpflichtet bin, der dem ich das angetan habe, sondern automatisch ja auch vor Gott, meinem letzten obersten Herrn, meinem Dienstherren, dem gegenüber bin ich auch schuldig. Aber, Und das ist auch eine ganz tiefe Überzeugung des Alten Testamentes, die es in den anderen ringsrum herum umgebenden Religionen gar nicht so automatisch gibt. Gott will keine Menschenopfer. Wenn du also irgendjemandem das Nasenbein geknickt hast, musst du nicht dann in den Sündengottesdienst gehen, in den Bußgottesdienst gehen und dir das Nasenbein vom Priester knicken lassen. Was ja auch mal eine spannende Art von gottesdienstlicher Beschäftigung wäre. Sondern Gott gibt sich mit Stellvertretern Opfer zufrieden. So wie es auch manchmal keinen Sinn macht, sozusagen eine Schädigung einzurufen als Ersatzleistung, sondern lieber zu sagen, ich möchte das Geld dafür haben. So ist es auch mit Gott, dass Gott nicht sagt, hey, ich will jetzt mal hier ein paar gebrochene Nasenbeine sehen, sondern Gott sagt, ich will gar nicht, dass ihr geschädigt werdet, weil ich habe euch ja lieb. Ich habe euch ja mit geraden Nasen gemacht. Ich habe ja gar kein Interesse daran, dass ihr eine krumme Nase habt. Aber es muss deutlich werden, dass da irgendwas geschehen ist. Und irgendwie muss es ein Stellvertreteropfer geben. Es muss eine Ersatzleistung geben. Und das war nach jüdischem Gebrauch, waren das Tieropfer. Und so wurden also in unterschiedlichen Gottesdienstkontexten wurden Tiere geopfert. Und der Altar war normalerweise der Tisch, auf dem diese Tiere geopfert wurden. Das heißt, so ein Altar sah nicht so aus mit einer weißen Decke drauf oder so, sondern auf so einem Altar war so eine Patina von altem vertrocknetem Blut. Weil es kam nämlich gar nicht auf das Tier an, sondern es kam auf das Blut an. Das heißt also, das Tier wurde getötet und dann wurde das ausgeblutet. Und dieses Blut war das Entscheidende. Und in manchen Gottesdiensten wurde das Blut dann in so eine Schale eingefangen und dann ging der Priester halt so durch die Gottesdienstgemeinde mit so einem Pinselchen und hat das Blut dann so über die Leute gespritzt. Und dann waren die Menschen gewaschen im Blut des Lammes und waren rein von aller Schuld. Das ist für unsere Vorstellung ziemlich pervers. Ich meine, wenn ich das jetzt machen würde, hier so Schweineblut nehmen würde oder Kalbsblut und würde das hier rüberspritzen, dann würden sofort die Vegetarier irgendwie, den wird dann gleich flau, die Veganer schon ganz, die wären schon vorher beim Schlachten rausgegangen. Und die Frage ist, was soll das? Was für ein komischer, perverser Brauch ist das? Das macht ja gar keinen Sinn. Das ist ja nur eklig. Die Sache mit dem Blut ist die, in dem Blut liegt die Lebenskraft. Ich meine, lass mal einen bluten und wenn du siehst, wie das Blut rausläuft, siehst du, der wird auch immer schlapper. In dem Blut liegt die Lebenskraft und die Lebenskraft gehört Gott, weil Gott hat das Leben gegeben. Und deswegen ist es Juden auch verboten, Blut zu sich zu nehmen, also Blutwurst oder so. Das Blut aus den Tieren muss rauslaufen und wird in die Erde gelaufen gelassen, weil sozusagen diese Lebenskraft, die Gott der Welt gegeben hat, der Mensch nicht sich aneignen darf, sondern diese Lebenskraft muss sozusagen Gott wieder zurückgegeben werden. Und wenn also es so ein Stellvertreteropfer gibt, dann kommt es darauf an, dass diese Lebenskraft, die wir der Welt genommen haben durch unsere Schuld, wo wir Menschen in ihrer Lebenskraft geschwächt haben, wo wir die Welt in ihrem Konzept als Ganzes, als Einheit geschwächt haben durch unser schlechtes Handeln, diese Lebenskraft wird symbolisiert in diesem Blut. Das ist die Idee dahinter. Es geht nicht darum, irgendwie so einen Horrorschocker zu drehen, sondern es geht darum, deutlich zu machen, es geht um den Verlust und das Einbüßen von Lebenskraft und das Wiederherstellen. Und genauso wie ich nicht notwendigerweise eine stellvertretende Verletzung haben möchte, weil jemand mich verletzt hat, sondern bereit bin, mit mir verhandeln zu lassen und es viel besser finde, dass ich zum Beispiel einen finanziellen Ersatz gibt, genauso möchte Gott auch eine Ersatzhandlung haben, anstelle uns selber aufs Schwerste zu bestrafen. Und jetzt kommt das Dilemma. Die Christen sagen, Jesus ist für unsere Schuld gestorben. Wenn Jesus jetzt für unsere Schuld gestorben ist, was passiert dann mit den ganzen Opfertieren? Das macht dann ja eigentlich keinen Sinn mehr irgendwie, das noch durchzuziehen. Was mache ich aber, wenn ich Jude bin und es zu meiner Tradition nach Hunderten von Generationen dazugehört, in einen Gottesdienst zu gehen, in dem Tiere geopfert werden? Und ich weiß jetzt, dass mit den Tieren ist eigentlich gar nicht das Eigentliche, sondern Jesus ist für meine Schuld gestorben. Und in dieses Dilemma hinein, dass Christen nicht mehr Heiden, dass Judenchristen, also Menschen, die aufgrund Hintergrund des jüdischen Glaubens Christ geworden sind, nicht mehr wussten, wie soll ich mich denn jetzt mit diesem ganzen Opferkult verhalten? In dieses Dilemma hinein spricht der Verfasser des Hebräerbriefes. Und der Hebräerbrief heißt deswegen Hebräerbrief, weil die Problemsituationen, um die sich dieser Brief kümmert, Problemsituationen sind, die viel typischer und wichtiger sind für Menschen jüdischen Glaubens. Und da heißt es im 13. Kapitel, beim Sündopfer bringt der oberste Priester das Blut der Opfertiere ins Heiligtum. Ihre Körper werden außerhalb des Lagers verbrannt. Darum hat auch Jesus außerhalb des Stadttores gelitten. Denn durch sein eigenes Blut wollte er das Volk heilig machen. Lasst uns daher zu ihm hinausgehen vor das Lager. Wir wollen die Schande auf uns nehmen, die er zu tragen hatte. Das Problem für diese ersten Christen mit jüdischem Hintergrund war also, wie kann ich jetzt den Tod von Jesu am Kreuz, die Kernaussage des christlichen Glaubens, Jesus ist für dich gestorben, verstehen im Zusammenhang des alttestamentlichen Kontextes, wo es für all diese Schulden Schuld- und Sühnopfer gab. Und da sagt der Verfasser Folgendes. Wenn ihr guckt, wie Jesus gestorben ist und was an Jesus passiert ist, ist das parallel zu dem, was der Priester mit dem Opfertier macht. Das Opfertier wird getötet, indem es ausgeblutet wird. Und dann wird das Blut über die Gemeinde symbolisch vergossen und das Tier selber, der Körper selber wird draußen vor der Stadt entsorgt. Weil logisch, da steckt ja jetzt die Sünde drin und die willst du ja nicht bei dir noch im Tempel rumliegen haben. Sondern die Symbolik ist ja, die Sünde ist jetzt auf diesem Tier, das Tier ist für dich gestorben an deiner Stelle, symbolisiert dafür, dass Gott diese Schuld auf dieses Tier geladen hat, du bist frei, Tier weg, so weit wie möglich und dann ist Ruhe. Und jetzt sagt er, guckt euch mal Jesus an. Jesus ist gestorben wie so ein Opfertier. Er ist jetzt allerdings nicht im Tempel gestorben. Er ist noch nicht mal inmitten der heiligen Stadt gestorben, sondern er ist außerhalb gestorben, auf einer Richtstätte. Und wir haben wahrscheinlich gar keine Vorstellung davon, aber über viele Jahrhunderte hinweg könnten Menschen sich vorstellen, was eine Richtstätte ist. Das sind so Orte, wo die Leute hingerichtet werden und da gehst du nachts nicht alleine drüber, weil da ist irgendwie das Böse und da ist es gruselig und so. Und da draußen ist Jesus getötet worden. Also auf einem Ort, der definitiv nicht gut ist. Und dann ist er getötet worden, nicht in einem gottesdienstlichen Kontext, sondern zwischen Sündern. Der Form nach hat Jesus also einen nach jüdischem Verständnis maximal schändlichen Tod erlebt. Er ist ja noch nicht mal nach jüdischem Ritual gestorben, weil auf Gotteslästerung stand eigentlich die Steinigung, was für uns relativ brutal klingt, aber einigermaßen schnell vonstatten geht. Sondern er ist gekreuzigt worden, was in dem Sonderfalle Jesu, weil die römischen Soldaten unter Zeitdruck waren, relativ schnell innerhalb von einem halben Tag ging. Normalerweise hingen so Gekreuzigte auch schon mal gerne eine Woche oder zwei oder länger am Kreuz. Das heißt, Jesus ist also auf eine definitiv gottlose, heidnische Art gestorben. Schlimmer kann es für einen Mann Gottes, für einen, der mit Gott assoziiert wird, nicht kommen. Und dieser Tod zeigt an die Gottesferne Jesu Christi. Ausgedrückt in den Worten am Kreuz, mein Gott, warum hast du mich verlassen? Und genauso wie die Opfertiere aus der Mitte der Gläubigen herausgeschafft werden, nach draußen außerhalb der Stadtmauern, irgendwo hin und da verbrannt werden, damit sie gar nicht mehr existieren, damit alles davon weg ist, genauso wird Jesus aus dem Tempel heraus, aus der heiligen Stadt herausgeschleppt, wird draußen vor dem Tor ausgeblutet und wird dann dort entsorgt. Und darin wird deutlich, so sagt der Schreiber des Hebräerbriefes, Jesus ist der volle Ersatz. Und wenn ihr Christen seid und wenn ihr einen jüdischen Hintergrund habt, müsst ihr nicht mehr an diesem Ritus teilnehmen. Für die Heidenchristen, also für das, was wir wahrscheinlich alle sind, ist das eh egal, weil wir hätten da eh nicht mit reingedurft. weil wir wären nur in dem Vorhof da geblieben. Okay, jetzt endet dieser Absatz mit dem Satz, wir wollen die Schande auf uns nehmen, die er zu tragen hatte. Was bedeutet das jetzt mit dieser Schande auf sich nehmen? Nun, ziemlich schnell stellte sich für Judenchristen heraus, dass es sich gegenseitig ausschloss, Anhänger von Jesus Christus und Jude zu sein. Für einen Heiden war das kein Problem. Wenn du aus der griechisch-römischen Welt gabst, wo es über 1000 Götter gab, war das nicht wirklich spannend, wenn du da jetzt mit einem neuen Gott auftauchst. Auch wenn der noch ein bisschen abgefahren und merkwürdig ist oder so, das macht den Kohl jetzt auch nicht mehr fett. Das heißt, in der Anfangsphase des Christentums hatten die Heidenchristen eigentlich keine Probleme, sondern es waren die Judenchristen. Weil innerhalb des jüdischen Kontextes war es natürlich eine Gotteslästerung zu sagen, ich glaube, dass Jesus Christus Gott ist. Da waren für die Juden, da war der Ofen aus, das war No-Go. Ne, es gibt einen Gott und das ist Gott und da kann kein Mensch irgendwie, und von Gott zu sagen, er sei da elendig verreckt und auch noch von Römern hingemetzelt worden, also es geht ja gar nicht. Und so haben die ersten Christenverfolgungen sind eigentlich vom jüdischen Volk ausgegangen und sind innerhalb des jüdischen Kontextes gelaufen. Den anderen Außenstehenden war das vollkommen egal, was da diese jüdische Sekte untereinander, was sie sich da bekriegen, das interessiert keinen. Die haben das vielleicht nur lustig gefunden, dass die Juden sich da gegenseitig hauen. Und daher sind auch in der Apostelgeschichte die Verfolgungen, die es da gibt, werden berichtet, dass es erstmal innerhalb des jüdischen Volkes geschieht. Das heißt, die ersten Judenchristen erlebten, dass sie aus den Gemeinden ausgestoßen wurden, dass sie verachtet waren. Und das ist eine komische Situation. Du bist guter, ehrlicher Jude, versuchst deinen Glauben zu leben, wartest auf den Messias, erkennst den Messias, betest den Messias an und dafür wirst du jetzt auch noch verstoßen, aus deiner Synagoge ausgeschlossen, obwohl du doch eigentlich nur das Richtige tust. Da kann doch irgendwo was nicht stimmen. Wo ist Gott da? Und da sagt der Verfasser des Hebräerbriefes, guck mal, Jesus ist nicht im Tempel gestorben, Jesus ist draußen vor der Stadt gestorben, unter Verbrechern, einen gottlosen Tod, von Heiden zelebriert, und da ist er geblieben. Und wenn du Anhänger von Jesus Christus bist und ihm nachfolgst, dann gehst du den gleichen Weg. Und der gleiche Weg kann bedeuten, dass du die Schande, der Jesus ausgeliefert ist, weil er sozusagen aus der jüdischen Gemeinschaft ausgestoßen wurde, dass es dir genauso geht. Deswegen sagt er, mach dir keinen Kopf, hab nicht Angst, denk nicht, da läuft etwas falsch, du hast was Falsches gesagt, sondern wir alle, wir Judenchristen, wir wollen die Schande auf uns nehmen, die Jesus auch zu tragen hatte. Okay, mein letzter Gedanke. Ich habe erzählt und habe versucht zu erklären, wie das jüdische Verständnis oder das alttestamentliche Verständnis von Gerechtigkeit und Umgang mit Sünde ist. Und wie daraus sich dieser Opferritus entwickelt hat und wie das Ganze mit Jesus zusammenhängt. Jetzt, und das war sozusagen die Neuinterpretation, die die ersten Christen, insbesondere die Judenchristen, machen mussten. Was bedeutet das jetzt? Die alttestamentlichen Vorstellungen von Schuld und Sünde, wenn Jesus für uns gestorben ist. Jetzt leben wir heutzutage in einer ganz anderen Welt. Und ganz viele Menschen fragen sich, und auch in Glaubenskursen oder so hat man ganz oft diese Frage, und auch zu Karfreitag begegnet einem das ganz schnell, dass man sagt, wie kann es sein, dass der Gott der Christen, der Liebe predigt und der will, dass wir einander vergeben, dass der selber einen hinmetzeln muss, damit er zufriedengestellt ist. Das ist ja wohl die perverseste Nummer, die man überhaupt ziehen kann. Was soll das eigentlich? Wie kann ein liebender Gott sowas sagen? Und wie können Christen mit ein bisschen Verstand sagen, ich glaube an den Gott, der liebt und der Jesus am Kreuz hat hinrichten lassen, weil er das braucht und weil ihm da irgendwie einer abgeht oder so. Was soll das? Das liegt daran, dass das für uns so abstrus ist, dass unser Verständnis auch nochmal deutlich anders ist von Schuld und Gerechtigkeit, als es zur Zeit des Alten Testaments und zur Zeit der Antike war. Über viele Jahrhunderte war das prägende Bewusstsein vom Menschen, dass der Mensch hat das Potenzial zum Bösen und zum Zerstörerischen. Das steckt einfach in den Menschen drin und das kriegst du auch nicht raus. Und das Einzige, was man machen kann, man kann versuchen, das Böse einzudämmen, indem man Gesetze schafft und Strafen, die so stark sind, dass die Menschen, obwohl sie das Böse wollen, das Böse nicht mehr tun, weil sie sich denken, dann wird die Strafe so sein, dass ich nichts mehr davon habe, also lasse ich das lieber. Das heißt, die Strafen waren sozusagen da, um das Böse einzudämmen und waren eine Abschreckung. Und gleichzeitig natürlich auch ein Ausgleich, um die Gerechtigkeit wiederherzustellen. Ne? Auge um Auge, Zahn um Zahn. Nun, wir leben aber in einer Kultur, die dann nochmal eine Wandlung des Menschenbildes bekommen hat, hier in der westlichen Welt. Wir haben nämlich eine Phase in der Aufklärung gehabt, wo man zu dem Schluss kam, eigentlich ist der Mensch nicht böse, sondern gut. Der Mensch hat nicht nur das Potenzial zum Guten, sondern er ist gut. Das Problem ist nur, er weiß nicht, wie man das anstellt, gut zu sein. Und wenn wir dem Menschen also versuchen, das Gute beizubringen, ihm ein Lebenssetting geben, wo er das Gute erkennen und lieben lernen kann, dann wird er automatisch das Gute tun. Wenn du jetzt davon ausgehst, dass du nicht das Böse eindämmen musst, sondern dass der Mensch eigentlich das Gute tun will, nur dummerweise nicht weiß, wie er das nun anstellen soll, dann macht eine Strafe, die abschreckt, null Sinn oder nur ganz, ganz wenig Sinn, sondern viel mehr macht sozusagen einen Umgang mit Sündern Sinn, indem ich ihnen die Gelegenheit gebe, über ihr Tun nachzudenken und zu der Erkenntnis zu kommen, wie ich Gutes tun kann und dann die Menschen das Gute tun lassen. Das heißt, so eine Stellvertreterstrafe ist schon mal vollkommen daneben. Weil aus einer Stellvertreterstrafe lernt ja keiner was. Und überhaupt so eine Strafe, die körperlich ist, macht gar keinen Sinn, sondern es geht darum, mit der Strafe einen pädagogischen Prozess einzuleiten, durch die der Mensch sich bessert. Und weil wir von diesem Gedanken mitgeprägt sind, macht uns dann der Tod Jesu am Kreuz für uns wenig Sinn, weil wir denken, wo ist da der pädagogische Nutzen? Und das ist, glaube ich, unser Dilemma, dass wir überlegen müssen, was kann der Tod Jesu am Kreuz uns heute sagen? Für die Menschen damals, für hunderte von Generationen von Menschen, hat dieser Tod Sinn gemacht und hat zu ihnen gesprochen und hat ihnen eine Botschaft gegeben. Und wir leben in einer Welt, in der es uns zum Teil sehr schwer fällt, dort eine Botschaft darin zu finden. Meine Idee für die Botschaft ist folgende. Manchmal können uns Menschen etwas ganz Ernstes, Dramatisches sagen, aber wir verstehen nicht wirklich, dass es dramatisch ist. Weil wir es nicht erwartet haben, weil wir es gar nicht verstehen, weil wir gar nicht merken, dass es wirklich um das Äußerste geht. Und dann ist die Frage, wie kann ich einem Menschen wirklich deutlich machen, es geht hier nicht einfach nur um Kirchenmitgliedschaft oder dass wir alle mal ein nettes Lied zusammen singen, sondern es geht um etwas Existenzielles, wenn wir von Gott reden. Es geht um mehr als nur, zu welchem Verein gehöre ich. Gehe ich lieber zum Fußball oder gehe ich lieber in die Kirche? Und wenn ich in die Kirche gehe, in welche Kirche gehe ich? Und dass Jesus, um deutlich zu machen, was ihm auf dem Herzen liegt und wie wichtig er die Schuld nimmt, Jesus sozusagen zum Äußersten geht und bereit ist zu sterben und diesem Tod nicht ausweicht, ist meiner Meinung nach ein Zeichen dafür, wie ernst die Lage ist und wie ernst wir Schuld nehmen sollten, nämlich Tod ernst. Und wenn es so ist, dass wir mit dem Stellvertreter-Tod Jesu wenig anfangen können und uns bei so Sätzen, hast du deine Hände reingewaschen im Blut des Lammes, nur mit den Ohren schlackern und an Hannibal Lecter denken, Schweigen der Lämmer, dann ist es okay. Aber dann sehe es mal so. Jesus nahm die Schuld der Menschen so ernst, dass er sich sagte, die einzige Möglichkeit, wie ich den Menschen noch zeigen kann, wie ernst das ist und wie lebenswichtig es ist und um dafür zu sorgen, dass sie ihr ganzes Leben lang niemals vergessen, wie wichtig Vergebung ist, bin ich bereit, dafür zu sterben. Und durch diese außergewöhnliche Tat werden vielleicht Menschen verstehen, dass es um das Wesentliche geht. Dass es nicht um irgendwas Nettes geht, sondern um eine lebensentscheidende, lebenswichtige Entscheidung, wenn wir uns für Gott entscheiden. Das ist vielleicht ein Ansatz, wie man sozusagen dieses Gedankengut von Gerechtigkeit und Opfer und Stellvertreteropfer, wie es sich im Alten und Neuen Testament langsam entwickelt hat, wie man es fortführen kann. Dass Jesus zum Äußersten geht, zeigt, wie ernst für uns die Lage ist. Wir singen nun ein Lied, was sich damit beschäftigt, dass wir Jesus dafür danken, dass er das getan hat. Und das heißt dann auch, wir danken dir, Herr Jesus Christus.